Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Lebenszuversicht. Der ist mir heute Morgen noch eingefallen. Angewandte Lebenszuversicht zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 16. Dezember 2024. Bitte verzeihen Sie die leichte Verspätung, hat damit zu tun, dass ich meine schweizerische Ausgabe aufzeichnete und dann fast war ich fertig, ist mir noch ein ganz blöder Fehler passiert und dann habe ich mich entschieden, das Ganze einfach nochmal einzuspielen. Ja, das gibt's halt am frühen Morgen. Niemand ist fehlerfrei. Irren ist menschlich, man muss einfach aufpassen, dass man nicht dauerhaft irrt. Wir bemühen uns, wir setzen alles daran, Ihnen diese letzte Woche vor Weihnachten so erkenntnisreich und so interessant wie möglich zu gestalten. Auch unterhaltsam, vergnüglich, selbstverständlich, das Leben ist interessant, man darf nicht verzweifeln, auf keinen Fall. Und wir warten aufs Christkind, nicht nur die Kleinen, nicht nur die Kinder, wir alle warten aufs Christkind, auf den großen Tag. Und es geht natürlich auch darum, die Zeit bis dahin, ja, möglichst kurz zu gestalten, Ihnen das nicht noch künstlich in die Länge zu ziehen, gewissermaßen. Außerdem, für alle, die noch nicht das Geschenksortiment vollständig haben, zwei Empfehlungen hier aus der Weltwoche-Redaktion. Christoph Mörgeli, Schweizer Klassiker, Literatur von Rüdiger Manesse bis Lukas Barefuss. Ein ganz toll gemachtes, aufwendig gemachtes Buch, das eignet sich hervorragend als Geschenk, vor allem wenn Sie sich überlegen, mal in die Schweiz auszuwandern, soll ja den einen oder anderen Deutschen geben, der sich mit diesem Gedanken trägt. Ich habe gerade gestern wieder eine ganze Reihe davon getroffen und gesprochen. Also hier haben Sie eine großartige Einführungslektüre, um etwas die schweizerischen Gepflogenheiten im literarischen Olymp kennenzulernen. Wer ein Volk kennenlernen, wer ein Volk verstehen möchte, muss sich ja auch über seine Mythen, seine Geschichten, seine Erzählungen, seine Literatur einen Überblick verschaffen. Das ist ein Zugangsweg produktiver Art, würde ich sagen. Dann haben wir Jean-Daniel Ruch, Frieden und Gerechtigkeit, ein Bestseller bereits im Weltwoche-Verlag, Erfahrungen eines Schweizer Diplomaten zwischen Balkan, Russland und Nahost, geleitet wurde von Bundesrätin Micheline Galmiret. Der Schweizer Spitzendiplomat Jean-Daniel Ruch, jetzt Autor bei der Weltwoche, unter anderem, er hat direkt erlebt die Friedensverhandlungen in Istanbul damals, zwischen Russland und der Ukraine, wie sie gescheitert sind, aus erster Hand haben sie hier, aber nicht nur von diesem Schauplatz, Einblicke, Einsichten und Überlegungen. Er war auch im Nahen Osten tätig, in Serbien, im Balkan während der Jugoslawienkriege. Also ein Mann, der an den Bruchstellen der Weltgeschichte für die Schweiz tätig war. Was sind die Schlagzeilen des heutigen Morgens? Natürlich die Vertrauensabstimmung im Bundestag heute in Berlin. Ja, ich wage da keine Prognose, bin dafür zu wenig dran an den Fieberkurven der deutschen Innenpolitik. Ich glaube, man sagt mir, es sei relativ wahrscheinlich, dass dem Kanzler das Misstrauen ausgesprochen würde. Mich interessiert natürlich das Abstimmungsverhalten der AfD. Wird die AfD diesem Kanzler das Vertrauen verweigern und damit den Weg freimachen, ziemlich sicher für den CDU-Kanzler Merz, obwohl jetzt ja auch Tino Chrupalla in einem Interview mit der Welt, interessant, die journalistischen Brandmauern fallen, bröckeln da. Tino Chrupalla, der AfD-Chorvorsitzende, hat gesagt, mit Merz bekommen wir den Krieg und die Grünen. Das hat übrigens auch seine Co-Vorsitzende, seine Kollegin Alice Weidel geschrieben. Ja, wenn man so sieht, dann dürfte man ja nicht jenen Kanzler aus dem Weg räumen, der noch als gewissermaßen Brandmauer zwischen Deutschland und einer Kanzlerschaft Merz steht. Und das ist jetzt sehr interessant, das zu beobachten. Ich würde als Abgeordneter zögern, jetzt hier dem Kanzler das Misstrauen auszusprechen. Nicht, weil ich dieser Regierung besonders vertrauen würde, dieser Regierung, die da in den Seilen hängt, sondern ja, weil ich befürchten müsste, dass eben mit einem Kanzler Merz hier eine neuerliche Eskalation des Kriegs in der Ukraine mit ziemlicher Sicherheit eintreffen würde. Man kann sich natürlich immer die Frage stellen, ja, was machen die Russen, was machen die Amerikaner? Aber das finde ich, ist nicht die richtige Sicht. Wenn Sie das so anschauen, dann haben Sie sich im Grunde als Land schon aufgegeben. Man muss als Parlamentarier in Deutschland sich die Frage stellen, können wir uns einen Kanzler Merz in dieser kriegerischen Variante überhaupt leisten? Wollen wir, dass leistungsfähige Mittelstreckenraketen in die Ukraine geliefert werden, made in Germany, und dann eben auch die entsprechenden Experten, die Spezialisten, die müssen ja dann diese Ziele einstellen. Stellen Sie sich das einmal vor, deutsche Soldaten, das sind Angehörige der Bundeswehr, die müssen dann das Zielfernrohr kontrollieren, die sagen dann, wo der Taurus faktisch einschlagen kann, beziehungsweise sie nehmen dann die Befehle der ukrainischen Generalität entgegen, um gegen Russland Krieg zu führen, 80 Jahre nach dem Ostfeldzug, nach der Operation Barbarossa, nach diesem fürchterlichen Vernichtungskrieg. Das war ein ideologischer, rassistischer Vernichtungskrieg gegen die Untermenschen im Osten. Und jetzt also möchte man wieder in diese Geländekammer einsteigen mit dem Kanzler Merz. Das sind schon gravierende Überlegungen. Ich habe darüber auch gesprochen. Wir werden das jetzt dann ausstrahlen. Ein großes Interview mit Klaus von Donani, dem SPD, früheren Hamburger Bürgermeister und Bundesminister, der weit über 90 immer noch glasklar denkt, mit großem historischem Bewusstsein und Weitblick. Und auch er warnt natürlich davor, dieser Perspektive jetzt gewissermaßen, ja, diese Perspektive zu verwirklichen. Das ist das Thema. Wird die AfD sich in diese Richtung jetzt entscheiden? Das hat große Auswirkungen. Die anderen haben schon entsprechende Dispositive errichtet natürlich, aber vielleicht wäre es doch besser, wenn man warten würde, bis der amerikanische Präsident Trump allenfalls mit Putin eine Einigung gefunden hat. Ich glaube ja, dass die Russen jetzt auch Frieden machen möchten. Sie haben im Grunde ihre Kriegsziele erreicht. Sie sind aber auch irgendwie verzweifelt, haben sich doch auch verrannt und möchten nicht, dass, ich glaube es einfach nicht, dass die Russen sich wohlfühlen in dieser Situation, in der sie sich jetzt entdecken, da gewissermaßen als Juniorpartner in die Nähe Chinas gedrückt. Die Russen möchten doch mit Europa auch wieder zu einem gedeihlichen Verhältnis finden. Ohne Vertrauen, aber auch ohne Chance, schreibt Bertolt Kohler in der FAZ, der Herausgeber. Ja, Olaf Scholz ist nicht ohne Chance, wenn dieses Kriegsthema, wenn er diesen Schwerpunkt im Wahlkampf dann ausspielt. Das ist die Achillesferse des CDU-Favoriten Merz. Nach dem Vertrauensverlust, die Medien beschäftigt die Frage, was würde passieren, wenn dem Kanzler das Vertrauen nicht ausgesprochen würde, bricht dann der Staat gleich zusammen. Ja, da haben wir Erfahrung gemacht, etwa in Belgien, auch in anderen Ländern, zum Teil in Frankreich haben sie auch eine dysfunktionale Situation. Mir sagen auch Kollegen in diesen Ländern, sie sagen mir, du, lieber keine Regierung als eine, die falsche Entscheidungen trifft. Das Dilemma der Demokratie, hochinteressanter Artikel von Dr. Thorsten Holzhauser in der Frankfurter Allgemeinen heute Morgen. Nicht ganz dumm, weiß sehr viel von uns, notierte Josef Goebbels über den linksliberalen Reichstagsabgeordneten Nazi-Gegner Theodor Heuss. Trotzdem sollte der spätere Bundespräsident im März 1933 dem Ermächtigungsgesetz zustimmen. Das Ermächtigungsgesetz, damals, ich glaube 24. März 1933, diese Abstimmung, da hat ja das Parlament entschieden, dem installierten, an die Macht gehobenen Kanzler Hitler im Grunde diktatorische Vollmachten zu übertragen. Das war der parlamentarische Abschied, die Grablegung der Weimarer Demokratie. Und da hat eben auch jetzt nicht nur die Nazi-Partei, sondern auch andere Parteien haben dazu gestimmt. In der Zeit gab es vor einigen Monaten einmal eine sehr interessante Recherche, die dargelegt hat, dass diese Abstimmung natürlich alles andere als frei war. Also da waren diese Prügel und Schlägerbanden der Nazis bereits im Reichstag voll präsent. Man musste eine offene Abstimmung machen, war keine geheime Abstimmung. Es gab Gewaltandrohungen, einzelne SPD-Abgeordnete waren bereits im Gefängnis. Also das war mit Sicherheit keine freie Abstimmung, die dort stattgefunden hat. Aber trotzdem haben auch Nicht-Nationalsozialisten mit Überzeugung für dieses Ermächtigungsgesetz gestimmt, und das löst aus heutiger Sicht ja Verwunderung aus, beziehungsweise heilloses Entsetzen. Wie konnte das nur sein? Ich hatte die Gelegenheit, einmal mit Hans-Peter Schwarz, dem bedeutenden deutschen Historiker, darüber zu reden, einem bürgerlichen Historiker, der sich sehr intensiv auch mit der Gestalt des Theodor Heuss auseinandergesetzt hat. Und er hat mir erzählt von einem Gespräch, das er mit Theodor Heuss zu dieser Frage geführt hat. Und Heuss habe ihm damals erklärt, dass er dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt habe, weil er geglaubt habe, und mit ihm auch andere Liberale, dass dies gegen die Roten ginge, gegen die Marxisten, gegen die Kommunisten. Und das ist eine hochinteressante Bemerkung. Das wird oftmals ausgeblendet, wenn man sich den Aufstieg der Nationalsozialisten plausibel machen möchte. Aus heutiger Sicht ist ja nicht so, dass die Deutschen von heute auf morgen gewissermaßen von verbrecherischen, dämonischen Anwandlungen heimgesucht worden wären, sondern auch dieser politische Absturz hat eine Vorgeschichte, und dieser Absturz will auch verstanden werden, und zwar in den menschlichen Kategorien. Das sind relative, nicht absolute. Man neigt ja dazu, den Nazis das absolut Böse sozusagen zu unterstellen. Das ist in der Auswirkung natürlich auch psychologisch nachvollziehbar, aber der Mensch ist ja nichts im Absoluten fähig. Und auch das absolut Böse hat einmal relativ angefangen, beziehungsweise das Böse, und das wird ja niemanden überraschen, gibt ein berühmtes Bonhoeffer-Zitat dazu, der Theologe übrigens, der Bruder der Mutter von Klaus von Donani, Dietrich Bonhoeffer, der berühmte Widerstandskämpfer und Theologe. Er hat ja gesagt, das Böse, und dies natürlich mit Blick auf die Nazis, kommt in Gestalt des Wohltäters daher. Das ist ja die entscheidende christliche Einsicht. Das Böse sagt nicht, ich bin das Böse. Das kommt nicht wie Darth Vader mit der schwarzen Rüstung und dem Laserschwert und dieser komischen mit dieser diabolischen Stimme, sondern das Böse kommt oft in den Gesten und Gebärden des Guten daher. Das Böse ist ja oft auch das überschießende Gute. Nun also, das muss man sich eben genau vor Augen führen. Wie war die Konstellation? Und damals, in dieser Auseinandersetzung, hatten eben sehr viele Deutsche, übrigens auch Schweizer, Angst primär einmal vor den Kommunisten angesichts der Wirtschaftskrise, die ja damals voll wütete mit immer mehr Arbeitslosen. Und das hieß natürlich, dass der Kommunismus, den man ja schon glaubte, den Weltkommunismus gebändigt zu haben, der war wieder auf dem Vormarsch, und zwar in den eigenen Ländern. Und da hat man aus einer Verzweiflung heraus auch gedacht, vielleicht können die noch ein Bollwerk, eine Brandmauer bieten gegenüber diesem Bösen, gegenüber dem Bösen des Kommunismus, wie man ihn damals in der Sowjetunion erlebt hat. Und das waren keine Fiktionen, das waren Realitäten. Es sind auch sehr viele russische Emigranten damals in Deutschland gewesen, die erzählt haben, welche Gräueltaten sie unter den Bolschewisten erleben mussten. Die haben ja die ganze Zarenfamilie einfach exekutiert, mit Stumpf und Stiel ausgerottet, die Kinder alles abgeschlachtet. Da gab es auch fürchterliche Tötungen, die da, und Ermordungen, die stattgefunden haben. All diese Dinge, und das spielte eine große Rolle. Und in der rückwirkenden Betrachtung dieser Zwischenkriegszeit, dieser Weimarer Zeit, so ist es auch bei uns im Geschichtsunterricht gewesen, hat man natürlich diese Dimension ausgeblendet. Umso verständnisloser steht man dann natürlich solchen Entwicklungen gegenüber. Und Theodor Heuss scheint mir der erste deutsche Nachkriegspräsident der Bundesrepublik. Er scheint mir hier eben eine sehr interessante Gestalt zu sein, um auch diesen Weg Deutschlands in den Abgrund besser nachvollziehen zu können, immer mit dem Ziel, dass wir für heute die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also hochinteressant hier das Dilemma der Demokratie und die Angst eben vor dem vermeintlich größeren Übel hat man sich fürs Kleinere entschieden, das sich dann als das doch Größere entpuppt hat. Deshalb immer schön demütig bleiben und nie, nie einer Regierung solche Vormachten geben. Aber eben, das ist auch leicht gesagt. Manchmal ist man in einer Situation, wo man den Regierungen große Vollmachten gibt. Schauen Sie die Corona-Zeit an. Ich will das nicht auf die gleiche Stufe stellen, beileibe nicht. Aber man hat dort gemerkt, wie schnell es gehen kann, dass eine Regierung plötzlich schwuppdiwupp und übrigens auch mit Schalmeienklängen, ja, wir wollen die Gesundheit, wir wollen doch die Volksgesundheit und die Leute schützen, gebt uns die Macht. Das sind die Schalmeienklänge, vor denen man sich in Acht nehmen sollte, auf der Hut sein sollte. Weniger Schminke, besserer Sekt. Christoph Graf und Florian Franke von der Sektmanufaktur Schloss Wo über Schaumweine, Perlen in der Flasche und die richtige Temperatur. Das habe ich mir herausgepickt, weil es einfach eine nach wie vor große Reihe von brillanten deutschen Unternehmen und tüchtigen Leuten gibt. Und ich sage das einfach, um etwas gegen die heute modisch gewordene Verzweiflung anzuargumentieren. Ich mache mir eben keine Sorgen über Deutschland. Deutschland, darüber bin ich mir auch einig mit dem Klaus von Donani. Deutschland ist einfach ein starkes Land. Deutschland hat eine fürchterliche Geschichte erlebt im 20. Jahrhundert. Man hat in den ersten 50er Jahren gewissermaßen einmal Hölle und zurückgemacht. Aber man hat es zurückgemacht. Und das ist schon bemerkenswert. Und ich schaue ja die Geschichte auch immer etwas, eben die Situation etwas im Lichte der Geschichte an. Hat man Abstand zu dem, was da im Tag passiert. Russland hat diesen Krieg gewonnen. Für den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla ist Friedrich Merz von der CDU ein möglicher Kriegskanzler. Er kritisiert im Weltgespräch und so weiter. Also die Medien fangen jetzt auch an, sich hier auseinanderzusetzen. Blick in die österreichischen Schlagzeilen. Das ist auch interessant. In Österreich ist die Politik des eigenen Landes, oftmals auch wie in der Schweiz, ähnlich etwas im Hintergrund. Man schaut fast neugieriger auf das, was im Ausland passiert. Vielleicht auch, weil man neutral ist, weil die Antennen etwas empfindlicher eingestellt sind. Mag ja sein, aber interessant, erwähnenswert hier, Altkanzler Vranitzky fordert eine Ampelregierung für Österreich. Dreierkoalition sei eine Chance für unser Land. Er wünscht sich da eine ÖVP, SPÖ und NEOS. Dreierkonstellation, interessant, ja, wie Vranitzky das begründet, wenn man ja doch sieht, wie jetzt diese Ampelkonstellation auseinanderbricht. Und eben das Establishment, das ist ja auch interessant. Sie haben in Österreich auch eine Konstellation, im Grunde ein informelles Parteienkartell, eigentlich nur noch ein Zwei-Parteien-System in Österreich. Auf der einen Seite die FPÖ und auf der anderen Seite alle anderen. Ist ja interessant. Und alle anderen versuchen jetzt die FPÖ auszubremsen. Ich sage Ihnen aus schweizerischer Erfahrung, das wird nicht funktionieren. Du kannst nicht Millionen von Wählern einfach ausklammern, ihnen sozusagen die Machtbeteiligung verweigern. Gut, die Machtbeteiligung haben sie auch in der Opposition, können sie aus der Opposition herausführen und versuchen dann immer mehr zu überzeugen, beziehungsweise immer noch stärker zu werden, bis die anderen gezwungen sind, die Macht mit ihnen zu teilen. Das ist der Weg, wie es in der Schweiz gelaufen ist. Und die Schweiz steht ja immer noch, meine Damen und Herren. Ich traue das also auch den Österreichern zu. Jetzt augenzwinkend gesagt, natürlich, selbstverständlich, und übrigens auch den Deutschen, diese Oppositionsparteien hier einzugemeinden. Das ist ja das Starke, das Grossartige an der Demokratie, dass sie diese Strömungen eben zusammenbringt. Meine Damen und Herren, das war's. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und melde mich dann spätestens morgen wieder zurück bei Weltwoche Daily. Ihnen nach wie vor eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Es warten alle aufs Christkind. Bis bald.